Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Thomas Jaising.
Das ist alles eine Sache des Glaubens. So kann man es immer mal wieder hören. Und dann denkt man irgendwie, ja, das ist schon wahr, ne? Das ist alles eine Sache des Glaubens. Also die Sache mit der Auferstehung ist eine Sache des Glaubens, oder? Ja, wir glauben an die Auferstehung. Aber mit diesem Satz hat sich auch etwas anderes eingeschlichen, nämlich als ob es so wäre, dass die Auferstehung eben eine Sache des Glaubens ist. Dann heißt es nämlich oft, naja, man kann das ja nicht beweisen. Und ob Jesus jetzt wirklich im Grab geblieben ist oder nicht und so weiter, das wissen wir nicht genau. Aber wir glauben. Es ist eine Sache des Glaubens. Ist das alles eine Sache des Glaubens? Die Auferstehung? Die Himmelfahrt? Die Ausgießung des Heiligen Geistes? Alles eine Sache des Glaubens? Ja, aber in welchem Sinn? Und nachdem mir aufgefallen ist, dass diese Redeweise auch immer mehr, auch in eigentlich, ich sage jetzt mal, konservative christliche Kreise eingezogen ist, auch, dass man selber so von seinem Glauben redet und sagt, na ja, ich glaube das halt. Da habe ich mich daran erinnert, wie war das eigentlich früher? Also früher, noch nicht so früh, viel früher, ne? Also früher, als ich noch jünger war, noch nicht so viele graue Haare hatte. War das nur jugendlicher Leichtsinn, als ich da stand und gesagt habe, die Tatsache der Auferstehung, auf die bauen wir. Und das ist bewiesen. Jesus ist auferstanden. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass ich nicht im Grab bleiben werde. Alles eine Sache des Glaubens? Liegt das dann nur daran, dass ich vielleicht so einen starken Glauben habe und andere haben schwächeren Glauben? Oder was ist das? Wie ist das eigentlich mit unserem Glauben? Ich möchte euch den für heute vorgeschlagenen Predigttext aus dem Johannesevangelium vorlesen. Johannesevangelium, Kapitel 5. Johannesevangelium, Kapitel 5, von Vers 36 an. Johannesevangelium, Kapitel 5, von Vers 36 an. Schlagt ruhig auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Johannesevangelium, Kapitel 5, von Vers 36 an. Jesus sagt, ich aber habe ein Zeugnis, das bedeutender ist als das des Johannes. Oh, deswegen habe ich den da. Denn die Werke, die mir der Vater übergeben hat, damit ich sie vollende, eben die Werke, die ich tue, legen Zeugnis dafür ab, dass der Vater mich gesandt hat. Und der Vater, der mich gesandt hat, der hat Zeugnis abgelegt über mich. Weder habt ihr seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es auch, die Zeugnis über mich ablegen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um Leben zu haben. Ehre empfange ich nicht von Menschen. Aber ich habe euch erkannt und weiß, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Kommt aber ein anderer im eigenen Namen, so nehmt ihr ihn schon auf. Wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr Ehre voneinander empfangt und nicht die Ehre sucht, die vom alleinigen Gott kommt? Meint nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Euer Ankläger ist Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Wenn ihr Mose glaubtet, würdet ihr mir glauben. Denn er hat über mich geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie könnt ihr dann meinen Worten glauben? Wie ist es dazu gekommen, dass Jesus mit den Zuhörern diese Rede hält? Nun, das hat eine Ursache. Jesus hatte das kann man im 5. Kapitel des Johannesevangeliums sehen, ziemlich große Reden geschwungen. Also er hat zum Beispiel gesagt, dass er es sei, der am Ende richten wird. Er bestimmt, wie die Sache, das letzte Gericht vor Gott ausgehen wird. Er ist es. Das ist schon ein ziemlich starkes Stück, ne? Wenn jemand so auftritt und so etwas sagt. Wenn das heute ein Mensch sagen würde, würde man sagen, wie kannst du mir den Glauben absprechen? Oh, wenn das jemand zu mir sagt, sage ich mal, ich will dir doch den Glauben nicht absprechen. Das ist das Letzte, was ich will. Aber Jesus ist aufgetreten und hat ganz klar gesagt, Moment, ich entscheide am Ende, wer in den Himmel kommt und wer nicht. Oh, ich befürchte, Jesus hätte heute genauso viel Gegenwind bekommen wie damals auch. Er hat noch mehr gesagt. Er hat gesagt, nun, es wird dann so sein, die Stunde kommt, Vers 25 könnt ihr das sehen, die Stunde kommt und sie ist schon da, in der die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und leben werden, die sie hören. Denn wie der Vater das Leben in sich hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, in sich Leben zu haben. Jesus hat also ziemlich steile Behauptungen aufgestellt. Er hat gesagt, ich kann rufen und die Toten werden auferstehen. Ein starkes Stück. Und natürlich, und das ist auch nicht schlecht, haben die Leute gefragt, ja und? Wie kannst du so reden? Wer hat dir das Recht dazu gegeben? Hast du eine Bestätigung dafür? Hast du eigentlich eine Bestätigung dafür, dass das so ist, dass das wahr ist? Wer bestätigt das? Wer legt Zeugnis ab für dich? Nun, das hat den Hintergrund, dass vom Alten Testament her schon, aber das war auch im jüdischen Volk ganz normal, dass jeder, der eine Behauptung aufstellte, der konnte die natürlich aufstellen, aber dann entweder er musste sie beweisen, indem er sie sofort in die Tat umsetzt, oder aber er musste Zeugen auch haben, dass er tatsächlich zuverlässig ist. Und da galt der Spruch, aus Zweier- oder Dreier-Zeugen Mund muss jede Sache bestätigt werden. Jesus hat das auch hier im Hintergrund in Anspruch genommen und hat gesagt, jawohl, auch für mich gilt das, wenn ich solche Sachen sage, dann muss das auch bestätigt sein. Wir müssen also uns fragen, wenn wir diesen Abschnitt lesen, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Ich habe mich natürlich auch gefragt, wie gehe ich damit um? Denn ich habe mir vorgestellt, wer heute zum Gottesdienst kommt. Die meisten, die ich mir vorgestellt habe, sind auch da. Einige sind nicht da, die ich mir vorgestellt habe. Aber ja, naja, gut, sie sind da. Und dann habe ich gedacht, oh, soll ich denen, die da sitzen, jetzt sagen, ihr wollt gar nicht glauben und ihr wollt auch das Leben nicht haben? Soll ich denen sagen, ihr wollt sowieso nur die Ehre von einer vom anderen annehmen, aber die Ehre Gottes, die sucht ihr nicht? Soll ich denen sagen, ihr glaubt sowieso das Wort Gottes nicht? Dann habe ich gedacht, das kann ich eigentlich nicht machen, oder? Ja, erstens will ich nicht beleidigen und zweitens würde ich sagen, das stimmt wahrscheinlich auch nicht. Also ist natürlich die Frage, wie wollen wir dann damit umgehen? Wir könnten natürlich jetzt sagen, okay, da irgendwo da draußen, da sind dann die Leute alle, die so denken und dann schimpfen wir einfach über die anderen, die nicht da sind. Aber das ist auch kein rechter Umgang mit dem Wort Gottes. Dann habe ich gedacht, wir sollten die Sache so angehen und das Ganze vielleicht unter die Überschrift stellen, warum eigentlich nicht an Jesus glauben, wo doch alles dafür spricht. Und dann fragen, was spricht für Jesus? Fragen, was hindert eigentlich am Glauben? Und das betrifft uns, aber es betrifft auch andere. Und wie sagt Jesus hier, wie kann dieses Dilemma halt überwunden werden? Nun schauen wir erstmal an, wie Jesus eigentlich hier redet. Das ist so, wie ich das schon versucht habe, in der Einleitung des Gottesdienstes deutlich zu machen. Jesus sagt, nun, das ist nicht alles irgendwie eine unsichere Sache mit dem Glauben, sondern die Sache mit Jesus, die Sache mit der Erlösung, das Evangelium, das steht felsenfest und leuchtend in dieser Welt. Jesus hat an anderer Stelle, wir lesen das beispielsweise im Matthäusevangelium, hat er den Leuten gesagt, also wenn in Sodom die Wunder geschehen werden, die bei dir geschehen sind, es stünde heute noch. Die Leute von Sodom hätten Buße getan. Also Jesus tritt auf und sagt, Moment halt, hätten die Leute damals in Sodom und Gomorra, in der Stadt, die so und mit Pech und Schwefel untergegangen ist und wo nur Lot der einzige Gerechte war und er nur mit seiner Familie gerettet wurde, hätten die von Jesus gehört und hätten die erlebt, die Wunder, die Jesus getan hat, die wären, hätten alle Buße getan. Jesus sagt, seine Werke sind so klar, so überzeugend, so eindeutig, dass eigentlich jeder glauben müsste, oder? Gibt es in der Weltgeschichte noch einen, der von den Toten auferstanden ist? Es wird immer mal wieder erzählt, ja, also es gibt so eine Legende, auch in der Theologie, die so lautet nach dem Motto, ja, also diese Sache mit der Auferstehung, das habe es auch irgendwie schon in der griechischen Mythologie gegeben und das sei dann eben irgendwie dadurch ins Christentum reingekommen. Stimmt nicht. Es gibt keine Religion, die eine solche Behauptung aufstellt. Keinen Religionsstifter, der erstens vor seinem Tod sagt, wenn ich sterben werde, ich stehe nach 3 Tagen auf und von dem dann in dieser Art und Weise seine Auferstehung bezeugt ist. Es ist keine Frage, entweder das ganze Christentum, ja, ist eine furchtbare Scharlatanerie und Leute betrügen und hinters Licht und alle Leute für dumm verkaufen. Ja, und dann sind wir alle Blödmänner hier. Entschuldigung, Blödfrauen gibt's ja nicht. Also dann sind wir alle Blödmänner, ja. Wie können wir so einen Unsinn glauben? Oder aber die Alternative ist, Jesus ist von den Toten auferstanden. Jesus hat Blinde geheilt. Er hat Lahme gehend gemacht. Er hat Wunder getan. Wunder in einer Art und Weise, die kein Religionsstifter für sich in Anspruch nimmt. Also man kann im Koran nachlesen, da ist klar, Jesus hat die Wunder getan. Mohammed hat von sich nicht behauptet, dass er Wunder tun konnte. Er hat auch nicht von sich behauptet, dass er von den Toten auferstanden sei oder sonst irgendwie so etwas. Es ist deutlich, dass das, was Jesus tut und das, was er getan hat, dass das ein ganz klares Zeugnis für ihn ablegt. Und das sagt Jesus. Ich habe nicht nur das Zeugnis von Johannes dem Täufer, der gesagt hat, schaut an, das ist der Retter, das ist das Lamm Gottes, das die Welt Sünde trägt. Nein, die Werke, die mir der Vater übergeben hat, damit ich sie vollende, eben diese Werke, die ich tue, die legen Zeugnis ab. Das ist die ganz klare Botschaft des Evangeliums. Die Werke Jesu legen Zeugnis für ihn ab. Genauso wie die Werke Gottes jetzt in der Schöpfung Zeugnis ablegen für Gott, dass er der Schöpfer ist. Keine Frage, sagt der Römerbrief. Und wie gesagt, keine Frage, wenn man die Augen aufmacht. Die ganze Schöpfung legt Zeugnis ab. Die Werke, die können nicht irgendwo herkommen. Sie sind ein Zeugnis für Jesus. Aber es ist nicht das Einzige. Jesus sagte, da ist noch ein anderes Zeugnis. Was steht hier? Also das, was er getan hat. Aber dann sagt er, ihr habt seine Stimme nicht gehört und ihr habt auch seine Gestalt nicht gesehen. Damit ist gemeint, wir haben Gott nicht gesehen. Wir haben auch die Stimme Gottes nicht direkt gehört. Wahrscheinlich spielt Jesus hier auf die Stimme Gottes an, die bei seiner Taufe vom Himmel her kam und gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. An dem habe ich mein ganzes Wohlgefallen. Aber gut, wir haben diese Stimme nicht gehört. Der Apostel Johannes geht mal darauf ein, in seinem Johannesbrief sagt, ja, wir haben diese Stimme gehört, wir waren dabei. Wir haben auch Jesus nach seiner Auferstehung angefasst. Aber das alles, das ist es nicht, weil ihr könnt ja Jesus nicht anfassen. Ihr könnt auch diese Stimme nicht hören. Aber was habt ihr dann? Was ist das andere Zeugnis? Und das andere Zeugnis, das wird hier auch klar benannt. Es ist das Wort Gottes. Ihr forscht in den Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es auch, die Zeugnis über mich ablegen, sagt Jesus. Also das eine sind seine Werke, das andere sind die heiligen Schriften, also die Bibel ist gemeint. Wobei Jesus zu der Zeit vor allen Dingen das Alte Testament meint, das Neue gab es ja noch nicht, war noch nicht aufgeschrieben. Wie ist das gemeint? Nun, Gott hat das Alte Testament gewollt, ein Buch, das über 1400 Jahre geschrieben ist. Kann einer ein Buch über 1400 Jahre schreiben? Nö, lebt ja keiner so lange. Wie ist das möglich, dass so ein Buch, so wie das da ist, entsteht? Das über einen solchen Zeitraum ein Zeugnis ablegt. Vielleicht könnte man nach Marburg in die Bibliothek gehen und da Bücher suchen. Wie beim Alten Testament, also 39 oder so in der Größenordnung, je nachdem wie man zählt, sucht man einfach Bücher. Die haben da viele alte Bücher. Und ihr sucht welche zusammen aus 1400 Jahren. Und versucht einmal, diese 40 Bücher von entsprechend vielen Autoren zu finden und die zusammenzubinden zu einem Buch. Und dann zu sagen, das hat eine Botschaft. Ist egal, welche 1400 Jahre ihr euch aussucht. Freie Auswahl. Unmöglich. Das gibt es nicht. Geschweige denn, wenn das Neue Testament noch dazukommt. Keine Chance. Das geht nicht. Gott hat also die Schriften auch so als ein Wunder konstruiert, ja, aufgebaut über die Jahrhunderte, Jahrtausende, so wie wir es auch im Psalm gehört. Er ist Schritte gegangen, eine Heilsgeschichte gegangen und hat die bezeugt, damit uns das ein Zeugnis ist. Und zwar darüber hinaus, dass man sagt, ja, die einen lesen in der Bibel und die finden das gut und die Sprüche, die trösten sie und die anderen finden halt die Sprüche nicht so gut, trösten sie nicht so. Ist halt alles Glaubenssache. Nein, hier ist ein Zeugnis abgelegt. Das ist, steht in der Welt. Das ist ein Monument in der Welt. Jesus sagt, er selber und natürlich aufgrund der Zeugnisse, seiner Werke und auch des Wortes Gottes, das für ihn zeugt, er selber ist wie ein Stein, wie ein Fels. Und da wollen die Leute gerne dran vorbeigehen, aber das schaffen sie gar nicht. Sie stolpern, sie ecken an, sie holen sich blaue Flecke. Sie fallen hin, sie kommen an Jesus nicht vorbei. Da ist ein Monument in dieser Welt. Ob sie es wollen oder nicht. Okay, was machen wir Menschen? Wir müssen die Sache irgendwie in den Griff kriegen, oder? Ihr habt vielleicht vom Kirchentag gehört, ne? Also ich habe nur so ein paar Überschriften gelesen. In der einen Überschrift hieß es, Jesus ist Sozialdemokrat. Ich glaube, da ging es darum, dass die SPD nicht untergehen soll. Und in einer anderen Meldung hieß es, Jesus ist Liberaler. Also ich glaube, da ging es um die FDP. Ich weiß, das Einzige, was ich nicht gelesen habe, aber das war wahrscheinlich, weil man die AfD ausgeschlossen hat, dass Jesus AfD-Parteigenosse gewesen wäre. Ich glaube, ich habe aber nur eins habe ich gelesen, also auch Jesus hätte auch Herrn Gauland geliebt oder irgendwie so. Also, wie gesagt, was macht man, ja, wenn man schon an diesem Fels, an diesem Zeugnis nicht vorbeikommt? Ja, da versucht man es irgendwie handhabbar zu machen und irgendwie einzuordnen. Also machen wir Jesus zu unserem Parteimitglied oder ich weiß nicht was. Die Heilige Schrift macht deutlich, es spricht alles für den Glauben an Jesus. Der Apostel Paulus sagt im 2. Korintherbrief, das Licht des Evangeliums, das strahlt so hell, bitte, ihr müsst alle Sonnenbrillen aufsetzen. Sonst werdet ihr geblendet davon. Heute wart ihr auch schon geblendet, habt ihr ein Schirmchen aufgesetzt. Das Licht des Evangeliums ist so hell. Eigentlich müsste jeder es erkennen und glauben. Es gibt Gründe, warum das nicht so ist. Der Apostel Paulus spricht da auch im 2. Korintherbrief davon, aber es liegt nicht an der Qualität des Evangeliums, es liegt nicht an der Qualität des Zeugnisses. Wir haben die Taten, wir haben das Gotteswort, was über Jahrhunderte auf Jesus hin prophetisch gesprochen hat. Und Jesus hat alle diese Prophetien erfüllt. Wir haben Gott selbst, der sich zu seinem Boten, zu Jesus Christus gestellt hat. Denn Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Gott hat ihn in den Himmel aufgenommen und hat damit noch einmal deutlich gemacht, was er auch schon bei der Taufe in der Stimme sagte. Das ist mein lieber Sohn, auf den sollt ihr hören. Nun kann man sich fragen, warum dann, und was sagt Jesus hier eigentlich, warum dann glauben nicht alle? Was hindert jetzt den Glauben, wenn die Sache doch so eindeutig, so klar ist? So klar, dass, wie gesagt, selbst die Leute in Sodom und Gomorra auf die Knie gegangen wären, wenn sie das alles vor Augen gehabt hätten. So schlimm sind wir, also so schlimm ist ja vielleicht unsere Welt gar nicht. Nun, hier werden verschiedene Dinge genannt. Das eine in Vers 40. Jesus sagt hier, doch ihr wollt nicht zu mir kommen, um das Leben zu haben. Jesus sagt, ihr wollt es nicht. Was heißt das? Wollten die nicht glauben? Ja, die haben alle geglaubt. Die waren ja religiös. Heute glauben auch alle irgendwie. Das Problem liegt woanders. Liegt nicht darin, dass man grundsätzlich nicht irgendwas glauben will, sondern das Problem liegt darin, dass Gott gesagt hat, an Jesus glauben. Genau da scheiden sich die Geister. Und da ist eben dieser Hang zum eigenen Jesus. Ob als Parteimitglied oder ich weiß nicht was. Ich erspare mir die Einzelheiten, zu erzählen, wozu Jesus schon alles gemacht wurde im Laufe der Jahrhunderte. Aber immer möglichst so, ne, dass er zu uns passt. Der Hang zum eigenen Jesus. Aber Jesus sagt, ihr wollt nicht mich, nicht den, den Gott gesandt hat, nicht den Jesus so, wie er gekommen ist. Und das ist das, was den Glauben behindert. Ihr wollt nicht. Was ist noch dabei? Nun, er sagt, ihr nehmt Ehre voneinander. Und da geht er sogar so weit, wie könnt ihr zum Glauben kommen, wenn ihr Ehre voneinander empfangt und nicht die Ehre sucht, die vom alleinigen Gott kommt? Das ist die zweite Sache. Das eine ist, man stört sich an Jesus. Glauben wollen wir schon irgendwie und ein bisschen religiös oder ein bisschen christlich sein, aber den Jesus so zurechtmachen, wie er uns passt. Nur funktioniert das nicht. Das geht nicht. Man kann nur den Jesus haben hier, der hier bezeugt ist, oder man glaubt eigentlich gar nicht wirklich und dann kann man sich noch so christlich nennen. Aber jetzt ist noch was. Jesus sagt, was euch noch hindert, ist, ihr nehmt die Ehre nur voneinander. Was heißt das? Nun, der Mensch ist so angelegt, er möchte am liebsten, die anderen sollen ihn bestätigen. Und jetzt haben wir nämlich ein Riesenproblem. Und dieses Problem, das haben wir auch alle, die wir hier sitzen. Es ist nicht schön, wenn die Leute denken, man sei irgendwie ein bisschen beschränkt, weil man noch diesem alten, komischen, fundamentalistischen Glauben anhängt. Irgendwie möchten die Menschen gerne doch einen Glauben haben, der Anerkennung findet. Wo noch mehr Leute mit einstimmen, wo man so in einer großen Gemeinschaft ist und dazu passt. Es ist nicht schön, wenn man mit dem Glauben eventuell sogar alleine ist. Aber das alles gehört dazu, dass wir uns nach menschlicher Ehre sehnen. Das ist übrigens im Moment auch ein ganz großes Problem mit, ich sage jetzt mal, unserem eher konservativen christlichen Glauben. Zunehmend ist er irgendwie aus der Zeit gefallen. Jetzt mache ich Klammer auf, Klammer zu. Das ist allerdings nur hier in Westeuropa so. Ich kann euch sagen, überall woanders in der Welt werden die Christen wieder viel konservativer. Die wollen viel mehr wirklich nach der Bibel leben. Das ist ganz erstaunlich. Also die weltweite evangelische Allianz zum Beispiel, die ist ganz anders geprägt als die deutsche evangelische Allianz. Die deutsche evangelische Allianz möchte immer mehr sich so am liebsten auch irgendwo anschmiegen. Und viele, leider auch viele konservative Christen haben das in Deutschland angefangen. Weltweit ist das längst nicht so. Aber jetzt haben wir das Problem trotzdem. Und Jesus sagt, das ist eine riesen Fußangel. Wenn ihr den Leuten gefallen wollt, wenn ihr letztlich, Jakobus sagt sogar ganz hart, ja, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Das funktioniert nicht zusammen. Das kann nicht unser Wille sein. Unser Wille muss was anderes sein. Wir müssen sagen, ich will Jesus glauben. Und das Zweite ist, okay, manchmal finden die Leute mich gut und manchmal finden sie mich nicht gut. Ja, so ist das halt. Und wir müssen das andere noch bedenken. Wenn wir wirklich unseren Glauben danach ausrichten wollen, ja, was gerade gut gefunden wird, dann sind wir wie eine Fahne im Wind. Da werden wir hin und her geblasen. Da müssen wir alle paar Jahre unser Hemd wechseln und was ganz anderes glauben. Denn auch das ändert sich ständig. Jesus sagt, so kann man Gott nicht wirklich ehren. Also, Jesus nicht so zu nehmen, wie er ist, und menschliche Ehre suchen, das passt nicht zusammen. Das hindert daran, den ganz offensichtlichen Glauben zu glauben. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus? Hier werden uns in dem Abschnitt drei Dinge genannt, und die wollen wir einfach festhalten am Schluss. Nämlich das eine ist Jesus und sie auf Jesus. Das wird hier ganz deutlich, wenn es heißt, okay, Ehre von Menschen? Nein. Aber wovon dann? Worum soll es uns dann gehen? Nun, dann muss es uns gehen um Jesus. Um den, von dem Gott gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Und es hilft nur, dass wir auf diesen Jesus schauen und dass es uns um diesen Jesus geht. Und das Zweite, was hier genannt wird, ist, das Wort Gottes muss in uns wohnen. Das muss in uns Wohnung haben. Jesus sagt ja, bei euch hat es keine Wohnung. Es bleibt da nicht. Ihr schaut zwar in die Bibel, ihr sucht da drin auch irgendwas, aber das wohnt nicht wirklich in euch. Ihr hört nicht wirklich drauf. Und das ist etwas ganz Wesentliches, dass wir den Glauben und auch einen fröhlichen Glauben uns nicht bewahren können, ohne die Bibel. Und ohne, dass nicht nur die Bibel im Schrank steht, sondern dass das Wort hier in uns wohnt, dass es unser Denken bestimmt, unser Fühlen, dass wir, wenn wir nachts aufwachen, nicht nur an unsere Sorgen denken, sondern, wie der Psalm sagt, an das Wort Gottes. Dass, wenn wir im Gespräch mit Menschen sind, wir uns fragen, was würde Gottes Wort dazu sagen? Und dann uns auch was einfällt, dass das Wort wirklich bei uns wohnt, dass wir damit aufstehen und uns damit niederlegen, dass es seinen Platz hat in uns und bei uns. Wenn es uns so prägt und unser Herz so prägt, dann können wir auch fröhliche Christen sein. Ansonsten werden wir ganz schnell wankelmütig. Ganz schnell, weil wir hören so viel Stimmen, ja? So viel Stimmen und jeder sagt das und das und dann hat man die Sorgen und die Ängste, man fragt sich, was ist jetzt wirklich wichtig? Was ist das Allerwichtigste? Nicht so viel heizen. Was ist das Allerwichtigste? Die Heilige Schrift sagt, hier, bleib bei dem Herrn. Und das muss sich prägen. Und dann, die Ehre Gottes steht über allem. Jesus vor Augen, das Wort wohnt bei uns, in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern und ermahnt einander damit und so weiter. Und dann, es geht uns um Gottes Ehre. An der ersten Stelle steht nicht, ich will mich wohlfühlen, der liebe Gott soll mir helfen, dass alles klappt und so weiter. An erster Stelle steht Gottes Ehre. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das andere wird euch zufallen. Habt keine Sorgen, ihr kommt nicht zu kurz, sagt Jesus. Aber an erster Stelle muss Gott stehen und seine Ehre. Sonst verliert ihr alles, habt ihr gar nichts. Also, warum nicht an Jesus glauben, wenn doch alles dafür spricht? Ach, das fragen wir uns gar nicht mehr, ne? Nein, wir glauben an Jesus und wir wollen an ihn glauben und wir wollen in diesem Glauben fröhlich sein und bleiben und uns diesen Glauben bewahren, weil alles dafür spricht und weil es ein klares Zeugnis dafür gibt. Das können wir nicht so ganz ohne weiteres, sondern wir brauchen dafür Jesus vor Augen. Wir brauchen dafür sein Wort, in dem wir leben und wir brauchen dafür eine ganz klare Ausrichtung. Gott zuerst. Ihn lieben von ganzem Herzen, ihn ehren, ihn an erster Stelle. Amen.
Weitere Informationen über die Arbeit der Evangelischen Gemeinschaft in Homberg und die Veranstaltungen unter www.egr.de.